Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um programmatischen Einkauf von Werbemitteln gehen. Darüber habe ich ja schon ein, zweimal einen Podcast gemacht und habe versucht, die Dinge selber zu verstehen und darzustellen. Heute unterhalten wir uns ein bisschen über die Pros und Kontras. Und dazu sind zwei Menschen da, die, glaube ich, genau diese zwei unterschiedlichen Positionen vertreten. Zum einen ist Mr. Media da, Thomas Koch. Hallo, Thomas.
Hallo, guten Tag.
Das ist ja selbsterklärend, glaube ich, Thomas. Du hast dich ja auch oft geäußert, dass du dem programmatischen Thema eher kritisch gegenüberstehst.
Ja.
Und auf der anderen Seite freue ich mich auf Mario Gebers, der auch als freier Berater im Bereich programmatisch tief unterwegs ist und der heute mal zu uns dazu aufgetaucht ist. Hallo Mario.
Moin Moin aus Hamburg.
Fangen wir doch mal mit der ersten These an, Thomas, die von dir kommt. Du behauptest, dass Programmatik außer Kontrolle geraten ist.
Ja.
Würdest du diese These einfach noch mal kurz beschreiben und kurz erzählen, was du damit genau meinst, bitte?
Das ist relativ einfach. Also erstens, ich verstehe den Sinn hinter Programmatik. Ich finde die Grundidee genial, selbstverständlich.
Magst du mal die Grundidee sagen?
Die Grundidee ist, nicht eine ganze Seite, ein ganzes Medium zu belegen, so wie wir Mediaplaner das nennen, sondern ausschließlich diejenigen User, die einzelnen Zielgruppen zu erreichen, die für mich relevant sind. Das ist der Grundgedanke ist genial. Ja, das ist gar keine Frage. Aber wie das so oft passiert, wenn man Dinge Maschinen überlässt, dann können sie halt außer Kontrolle geraten. Das ist hier der Fall. Ich bin ja dabei, wenn Kampagnen geauditet werden. Mein Kollege in der Schweiz macht das ja professionell. Und das führt dann halt dazu, dass wenn ich auf der Suche nach einzelnen Usern bin, die mein Lieblingsbeispiel einen Kühlschrank gesucht haben, ne, weil das mit der Hotelbuchung ist jetzt inzwischen langweilig geworden, dass wir auf diese Art und Weise im Schnitt je Kampagne, je nach Größe der Kampagne, so etwa 40.000 bis 200.000 Websites belegen. Das überlassen wir einer Maschine, die nicht denkt, sondern die einfach den Auftrag hat, diese User zu suchen. Das Schlimme an dieser sich ausliefern an die Technik ist, ich gebe eine Zielgruppe ein, ja, ich vertraue, die Maschine liefert mir jetzt diese Zielgruppe und siehe da, wenige Tage später bekomme ich ein Reporting, auf dem draufsteht, ich habe diese Zielgruppe erreicht, es sind so und so viele Ad-Impressions ausgeliefert worden und ich lege das dann zu den Akten. Was dahinter wirklich passiert ist, keine Ahnung, das weiß überhaupt keiner, weil es findet kein Auditing statt durch irgendwelche Dienstleister. Der Kunde weiß nicht mehr, wo er wirbt.
Mario.
Also Thomas, in allen Ehren, ne, ich stimme dir voll zu, dass die Grundidee hinter Programmatik ist genial, bleibt genial. Und wenn ich das höre, dass 40.000, 200.000 Domains belegt wurden und am Ende weiß ich nicht, was da rausgekommen ist, Wer bitte war vor der Maschine? Also ich meine, eine Maschine ist doch immer so gut wie auch der Mensch, der davor sitzt. Und wenn ich das Ding nicht bedienen kann, sollte ich vielleicht die Finger davon lassen. Also das Auditing zeigt ja eigentlich, dass dem Werbetreibenden in diesem Fall, arbeitest da irgendwie mit den falschen Kollegen zusammen. Weil ich würde dir zustimmen, wenn wir von 2014 reden. Ich stimme dir aber 2022 nicht zu, definitiv nicht, weil ich habe letztendlich in den Reportings, ich kriege meine Reportings teilweise in Realtime, da sehe ich schon die ersten Ergebnisse. Ich habe einen Versatz von 5 bis 10 Minuten im programmatischen. Detaillierte Reportings kriege ich spätestens nach 24 Stunden aus meiner Maschine und da habe ich sozusagen auch meine gesamten Listen, wo läuft die Kampagne, welche Umfelder sind gebucht, in welchen Kontaktklassen arbeite ich, etc. Läuft meine Kampagne in die richtige Richtung. Und das ist ja genau der Riesenvorteil von programmatisch. Ich kann jederzeit eingreifen, kann korrigieren, kann nachjustieren. Was ich bei klassischen Kampagnen, jetzt gehen wir mal offline, definitiv nicht habe und auch vor der programmatischen Zeit im digitalen Advertising nicht hatte. Da habe ich irgendwann am Monatsanfang hat die Agentur eine Kampagne eingebrieft und gesagt, hier, das soll den Monat laufen, lass laufen. Am Ende der Kampagne nach einem Monat habe ich einen Report gekriegt und da stand dann so und so viel 1000 Klicks und so viel 1000 Ad Impression und vielleicht auch nochmal eine Unique User Zahl. Also ich glaube, wir sind hier in einem Paradigmenwechsel und die Daten sind da. Wenn ich dann noch tiefer gehen möchte, ich kriege detaillierte Reports von allen Seiten, die mir genau aufzeigen, welcher Bit wann wo erfolgt ist, dann muss ich natürlich Zeit aufwenden, ja, um das zu analysieren. Aber mit der richtigen Methodik kann ich so tief in die Sache einsteigen, wo ich schon wieder sagen würde, ist es das wert?
Das, ob es nicht zu tief ist. Du beschreibst hier eine ideale Welt, in der sich die Verantwortlichen auf Kunden- und Agenturseite erstens die Zeit nehmen. Zeit kostet Geld, ja. Die meisten Unternehmen beauftragen ihre Agenturen gar nicht so in die Tiefe zu gehen.
Woher weißt du, dass dem so ist, Thomas?
Das weiß ich tatsächlich aus unserer Kampagne Stop Funding Hate Now, wo wir im Dachraum ja 2.500 Unternehmen identifiziert haben, die auf Hate- und Fake-News-Seiten werben und das nicht wussten. Es haben sich ja einige hundert Unternehmen gemeldet bei uns, genau genommen so um die 240, haben sich quasi entschuldigt dafür und sind der Sache nachgegangen. Und mit diesen 240 Unternehmen haben wir in Kontakt gestanden, mit den Unternehmen, mit ihren Agenturen. Und aus diesen Erfahrungen heraus, und wir reden hier über Großkonzerne, ja, wir reden hier nicht über B2B-Kampagnen, ja, die so kleine, die da ausgesteuert wurden, sondern wir reden über Weltkonzerne, wir reden über die Hälfte der DAX-Unternehmen, die wir auf der Liste haben. Die haben sich ja bei uns gemeldet, gerade die Großen. Ja. Sorry, also das ist, was Mario, was du da schilderst, ist sicherlich der Idealfall. Die Wirklichkeit sieht völlig anders aus. Der Kunde hat keinen blassen Schimmer, was da passiert in der programmatischen Maschine. Und wenn sich eine Agentur meldet, die nicht in der Lage ist, das abzustellen, weil ihr entweder die Fähigkeiten fehlen oder noch was Schlimmeres.
Was denn abzustellen, Thomas?
Die Auslieferung, die unerwünschte Auslieferung.
Okay.
Kein Kunde will auf Breitbart werben, ja. Das ist nicht erwünscht. Hier in Europa nicht. In Amerika ist es selbstverständlich, ja. Da ist die Website ja nicht nur zugelassen, sondern auch legitimiert. Hier in Europa will das keiner und keiner möchte auch in den Pranger gestellt werden. Und die Agenturen, also von den Unternehmen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, das ist ja entsetzlich, was ihr da feststellt. Wir hatten ja gar keine Ahnung, ne? Und das widerspricht ein bisschen das, was Mario sagt. Die haben wirklich keine Ahnung, haben 40% es nicht geschafft, die Kampagne abzuschalten. 40% haben wir wiederentdeckt, mehrfach, ja.
Ja. Würdest du denen denn zustimmen, dass es da ein Wissen gibt, was sozusagen an der Oberfläche bleibt? Oder was sind da deine Erfahrungen?
Das Breitbart ist ein Beispiel und das habe ich tatsächlich in meiner eigenen Vergangenheit auch selber, kann ich bestätigen, dass es solche Fälle da gab. Also ich meine, aber spätestens nach gewissen Themen sollte ich es auf die Blacklist setzen und ich glaube, das sollte auch eine Agentur können, die eigentlich nicht so tief in den Themen drinsteht. Anyway, es ist halt hier, das programmatische Geschäft ist ein internationales Geschäft. So, und wie Thomas sagt, wir haben auch viele US-Player hier drin, das heißt, eine SSP oder eine DSP hat eine Breitbart per se nicht auf der geblockten Liste, weil sie zum Beispiel in den USA als Meinungsmedium anerkannt werden. Das ist einmal in der Struktur, wenn ich mich ein bisschen mit dem Thema befasse, dann sehe ich, okay, das sind internationale Player. Ich habe auch Verifizierungstools und eigentlich nutzt jede Instanz, wo ich schon wieder sage, das ist eigentlich waste of money in dem Fall. Aber tatsächlich jede Instanz, jede DSP, jede SSP teilweise Vendoren dazwischen nutzen Verifikationstools, um den Traffic zu verifizieren, um zu sehen, wie ist dieser klassifiziert. Und die arbeiten schon recht genau, aber sie arbeiten nach internationalen Standards. Das heißt, habe ich ein lokales Thema, muss ich halt auch dann entsprechend mit dem Know-how reingehen und sagen, ja, ich setze es auf die Blocklist. Und es gibt ja diese Listen auch, wo ich halt schauen kann, okay, was sind denn kritische Websites? Und Thomas, so eine Initiative, wie ihr sie dort gestartet habt, ist super. Eigentlich, ne, Vorlage, ich nehme eigentlich die Liste, kopiere sie in mein System und setze sie für diesen Kunden, der jetzt darauf sagt, es ist sensibel, für uns, für unsere Marke, die setze ich als Blocklist und dann werden sie auch nicht ausgeliefert.
Aber woran
mit jedem technischen Request, also alles, was sozusagen kommt, ist eine Domain enthalten. Ist sie nicht enthalten, sollte ich diesen Traffic generell blocken. Aber heutzutage, 2022, kriege ich per se mit jedem Request eigentlich auch immer eine Domain.
So. Das mit dem Blacklist, da muss ich leider widersprechen, weil wir hatten es ja hands-on. Ja? Das heißt, wir haben den Kunden Screenshots geschickt. Ja. Die Kunden haben gesagt, das nach Prüfung kann gar nicht sein, weil das haben wir geblacklistet. Und unsere Antwort darauf ist, seid ihr sicher? Ja? Weil die Seiten, die wir als Hate- und Fake-News-Seiten bezeichnen, das ist ja keine Entscheidung von uns, sondern da gibt es internationale Organisationen, die klassifizieren diese Seiten und identifizieren sie. Die sind natürlich überall unerwünscht. Ja, wer will denn auf der Seite werben der amerikanischen Waffenlobby? Ja, das, auch wenn da AfD-Anhänger sind, die auch ein Recht darauf haben, ein Auto zu kaufen. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, aber ich will da nicht werben. Ja. Das mit dem Blacklisting, das stimmt so nicht, weil diese Seiten, die existieren ja, um unserer Gesellschaft Schaden zuzufügen. Das heißt, sie leben von Werbegeldern. Ja. Und das sind ein paar hundert Seiten weltweit, ne, die dafür sich eignen. Die haben selbstverständlich Wege gefunden, um die Blacklist herumzukommen. Die verändern, also es gibt eine sogar deutsche Seite, da nenne ich jetzt keine Namen aus juristischen Gründen, die verändert ihre URL bisweilen mehrfach in der Woche, um an den DSPs vorbeizukommen. Ja,
ja gut, denn auch hier, sag mal, wenn ich als Agentur mir die Partner aussuche und das ist auch, das sollte in jedem Ausschreibung drin sein, wie funktioniert so ein Freigabeprozess zum Beispiel? Es gibt, ja. Ich kenne das von der SSP-Seite, sondern es gibt SSPs, da schickt ein Publisher eine Domain hin und dann wird die sofort freigegeben und im Nachgang wird vielleicht, guckt irgendein Automat mal drüber, ob die, was das überhaupt ist. Das ist Gott sei Dank sehr, sehr gering geworden, der Anteil. Normalerweise ist der Freigabeprozess auf einer SSP-Seite so, ich sende eine Domain, sie wird erst geprüft, bevor sie live geht. So, und wenn ich da irgendwo genau solche Fälle habe, auch mit wechselnden URLs, dann kann es eigentlich nur sein, dann muss ich halt einen Partner mal rausschmeißen. Und das ist Aufgabe einer Agentur, die diese Leistungen anbietet. Und jetzt, ich habe so ein bisschen die spüre so ein bisschen, dass wir in die Richtung Agentur-Bashing laufen. Das möchte ich vermeiden. Es gibt sehr gute Agenturen im Markt, die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben und genau so etwas machen. Und wenn ich tatsächlich feststelle, dass das nicht abgestellt wird, ja, dann muss ich tatsächlich auch mal meine Agenturbeziehung in Frage stellen. Und vielleicht macht meine Agentur, die es bisher gemacht hat, gleich einen guten Job. In klassischen Medien, in Offline-Medien, dann sollen sie es weiter tun und ich suche mir für den programmatischen Part oder für den digitalen Einkauf suche ich mir jemanden, der darauf spezialisiert ist. Weil die Möglichkeiten sind per se da. Die Sensibilität im Markt, die ist da. Also ich sag mal, das ist genau das, was der Branche 2014, 15, 16, teilweise vorher wirklich um die Ohren geflogen ist teilweise. Ich kenne Fälle von Tech-Vendoren, wo denen der Umsatz, sag ich mal, wirklich um die Ohren geflogen ist, wenn die Qualität nicht stimmte und das, wenn das hochgeploppt ist von einem Monat auf den anderen. Das Risiko will gar keiner mehr eingehen.
Das ist eine gute Gelegenheit, um die Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihre Agenturen auch ordentlich bezahlen müssen. Ja, weil dieser Mehraufwand, den du da gerade beschreibst, ja, sich kümmern um die Seiten, auf denen man steht, das kostet Geld. Mir haben mehrere Agenturen gesagt, dass sie sehr wohl könnten, aber nicht dafür bezahlt werden. Und das ist ein Aufruf an die Kundschaft. Dieses Bewusstsein, was jetzt entstanden ist für dieses Thema, das tatsächlich auch umzusetzen. Du hast ja recht, wir reden über 3-5% der Werbegelder, die Brand Safety Issues zum Opfer fallen, ja, sagen weltweit die Experten, irgendwo so in der Range. Klingt nicht nach so furchtbar viel, sind leider Gottes 100 Millionen Euro in Deutschland, die da in Kanäle verschwinden, die wir nicht wünschen. Das lässt sich verhindern. Und ich bin auf eine ganze Reihe von Unternehmen gestoßen im vergangenen Jahr, die umstellen auf Whitelists, ja, also die wieder Mediaplanung betreiben und sich überlegen, wo will ich denn überhaupt erscheinen, auf welchen Seiten. Und das finde ich einen absolut richtigen Weg.
Ist halt auch eine Option, die gegeben ist. Ich würde jetzt sagen, ja, kommt auf das Ziel an, ne, was ich verfolge, wie breit ich mich aufstelle, etc., dann macht eine Whitelist auch Sinn. Ich bin kein Freund von Whitelist, weil sie halt einen großen Teil an Flexibilität nehmen. Ich bin dann eher ein Freund von, okay, wir nehmen letzten Deals auf, die zum Beispiel ein großes, mit der SSP, die ein großes Set von Publishern umfasst, denen ich vertraue und sage, okay, alles, was die an Inventar haben, kaufe ich ein. Hat den großen Vorteil, dass ich die manuelle Pflege dieser Whitelist nicht habe. Also, ne, dass ich dann eher sage, ich setze mal mit allen Premium-Publishern in Deutschland einen Deal auf, da weiß ich, da werde ich keine Fraud und Brand-Violations haben.
So, wenig haben.
Wenig. Also ich sag mal, auch die Zahlen 3-5%, wenn wir sie international vergleichen, der US-Markt tickt komplett anders als hier in Deutschland. Der UK-Markt tickt komplett anders. Und das sind große Märkte, die natürlich auf diese Zahlen einzahlen. Und ich kenne auch die Fälle, wo in Deutschland Brand-Issues gefleckt werden von den Systemen, oftmals US-Anbieter, was für uns kein Brand-Issue ist. Sprich, ne, partielle, wie heißt das so schön, partielle Nacktheit. So in Deutschland, kann, ja, aber es wird in den Season Reports und das zählt in die 3%, ne, zählt in solche Prozente mit rein, wird es geflaggt. Es wird teilweise auch, wenn Berichte über Konflikte entstehen, was ist ein Brand Issue? Also das ist so sehr schwammig. Ich stimme zu, wenn wir um Betrug reden, sind wir irgendwo im internationalen Bereich um die 1%. In Deutschland sind wir eher im 0,2% Bereich. So, und Brand Issues, es ist tatsächlich sehr auslegungsbedürftig.
Brand Safety ist eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit.
Ja.
Deiner Rechnung stimme ich zu und ergänze, jeder Euro, der Publisher finanziert, die unsere Gesellschaft Schaden zufügen wollen, ist ein Euro zu viel. Und was die deutschen SSPs betrifft, da muss ich aber doch schon was ergänzen. Wir haben auf Seiten deutscher SSPs und hochwertiger Anbieter, haben wir Seiten entdeckt, die, sagen wir mal, insofern fragwürdig sind, als sie keinen Content besitzen, sondern einfach nur Fake-Klicks erzeugen, ja. Jetzt schreibst du dann den deutschen Publisher an und sagst, guck mal, was du hier für eine Seite hast, ja, und du spielst hier Werbung von deutschen Markenartikeln auf diese Seiten, dann bekommst du immer zur Antwort, oh, das ist ein technischer Fehler, das ist ein technischer Irrtum, wird sofort behoben.
Ja, aber ich glaube, also diese Themen hatte ich, ich bin seit 2007 im digitalen Online-Marketing unterwegs, die gab es auch schon vorprogrammatisch. Also das ist halt was, das ist ein Thema, das also würde ich komplett von der Programmatikliste streichen. Ich glaube, mit Programmatik hat sich da einiges verbessert, weil es nachvollziehbar geworden ist. Ich kenne auch Kampagnen, wo ich auf Vermarkterseite angerufen wurde, ja, wir brauchen mal eben 20.000 Klicks, darf nichts kosten, ist mir egal, wo es läuft. Also ich sag mal, das haben wir mit Programmatik eigentlich ganz gut gelöst. Sowas sollte es heute nicht geben. Ich höre manchmal aus dem Markt, es gibt sowas immer noch, aber da läuft irgendwie dann alles schief. Aber das ist ja gerade der Vorteil von Programmatik.
Da nehme ich auch die großen Agenturen in Schutz. Ja, das passiert bei großen kompetenten Agenturen nicht. Das passiert tatsächlich auf der B2B-Ebene, wo irgendwelche Kraxler unterwegs sind, die glauben, online zu beherrschen, ne? Und das wirklich nicht tun.
Thomas, ja. Mich würde noch einmal eine Frage interessieren, weil du ja so ein Problem mit Programmatik hast. Was ist denn für dich die Lösung? Ist die Lösung darin, an Programmatik gar nicht mehr festzuhalten, oder was ist dein Ausweg?
Es gibt ja auch internationale Studien, sowohl von PricewaterhouseCoopers als auch von Ubiquity, die eine der Transparenz erzeugen, die ich mir wünsche. Ja? Jetzt sagen diese Studien, dass 10-15% der Auslieferungen, damit auch des Geldes, an Unknown geht. Ja? Das heißt also, keiner weiß, wohin dieses Geld fließt. In einer digitalen Welt wünsche ich mir mehr Transparenz, wünsche ich mir mehr Sicherheit. Ja? Eine Sicherheit, die wir in der TV- und Print- und Radiowelt durchaus haben, ja, weil es da Kontrollinstanzen gibt, die sicherstellen, dass das mit dem Geld vernünftig umgegangen wird. Das heißt, ich kann einer Auflage vertrauen, ich kann einer AGF-Reichweite vertrauen. Ja. Die Daten, mit denen wir hier umgehen, sind unkontrolliert.
Ja. Mario, würdest du dem widersprechen oder wie siehst du das?
Ja.
Ach, nö, auch mal.
Also die Zahlen, die du zitierst, oder auch die Studien, ich habe nochmal die PwC, die aktuellen, die ISPA-Studie mir auch nochmal rausgekramt, was geht sozusagen auch verloren auf dem Weg, was kommt beim Publisher an. Diese Unknown, das sind tatsächlich methodische Fehler in der Studie. Also das hat sich dann in den letzten Studien, die dann auch entsprechend von den Experten begleitet wurden, herausgestellt, dass viel einfach aus dem Unverständnis heraus existiert. Und selbst die Studie, auf die ich mich jetzt beziehe, die ist von 1. Januar 2020, habe ich nochmal mit jemandem gesprochen, der die Studie begleitet hat. Auch da gab es noch ein paar methodische Dinge, wo einfach auch dieses Verständnis fehlte. Okay, wenn da ein gewisses Unternehmen drin ist, ist es jetzt ein SSP, ist es ein Technologiedienstleister für eine DSP? Die Zuordnung war einfach unklar. Und daraus resultieren teilweise auch so Differenzen. Da wird von 15% geredet, die nicht zuweisbar sind. Da geht ein Teil rein und da würde ich auch nochmal sagen, wenn man sich die Details anschaut, jetzt muss ich wieder auf die Agenturen zu kommen, also es gibt Modelle im Markt, die halt versuchen, an alte Modelle anzuknüpfen. Ich möchte es jetzt nicht näher beschreiben, damit die Agentur nochmal einen kleinen Obolus nebenbei verdient. Die verschwinden natürlich irgendwo aus dem System. Das sind Bit Reductions, solche Themen. Habe ich tatsächlich aber wiederum, sollte ich als Werbetreibender nicht haben, wenn ich mit den richtigen Partnern zusammenarbeite, dann läuft das Thema durch und dann kommen auch ungefähr, im schlechtesten Fall ungesteuert waren das hier irgendwie UK-Markt 50%, die ankommen. Bis zu 70%, die beim Publisher tatsächlich auch landen, von dem Mediaspend. Und das sind mal andere Zahlen, auf die du dich.
Ja, das finde ich auch wichtig. Ich meine, der Markt muss ja Antworten darauf finden. Kannst du mir erklären, warum der amerikanische Werbekundenverband jetzt PricewaterhouseCoopers erneut beauftragt hat, diese Supply Chain zu untersuchen?
Ich kenne jetzt nicht die Details, aber genau das, weil, also ich gehe davon aus, also ich weiß es jetzt aus dem europäischen Bereich, dass halt auch immer wieder so ein paar methodische Fehler festgestellt wurden, ja, die einfach jetzt nachgezogen werden und dann kommen auch andere Zahlen raus. Und man muss auch hier nochmal, wenn ich mir solche Zahlen angucke, auch der europäische Werbemarkt, insbesondere der deutsche, ticken komplett anders als der US. In US ist es, ja, die Kollegen könnten manchmal einiges von dem europäischen Playern lernen. Das ist meine Erfahrung mit dem US-Markt. Sie haben dann vor 3 Jahren war das, glaube ich, da war es der große Hype, haben sie die Deals entdeckt. Ne? Also mal als Beispiel, mit Deals zu arbeiten. Da ist der US-Markt, ich würde sogar sagen, massiv hinter dem europäischen hinterher, wenn es um Thema Qualitätssicherung, Effizienz der Ausspielung, etc. geht, ist Europa viel, viel weiter vorn als der US-Markt.
Ich würde das glaube ich dir auch. Dafür gibt es sehr, sehr viele Anzeichen. Was ich dann nicht verstehe, ich meine, nimm dir mal den größten Werbungtreibenden der Welt, ne? Procter & Gamble. Den gibt es in Europa, den gibt es in den USA. Das heißt, Procter & Gamble in den USA duldet, dass hier Geld verschwindet, obwohl ihre europäischen Kollegen ihnen sagen könnten, wie es besser funktioniert. Das verstehe ich nicht.
Das ist, glaube ich, in jedem Großunternehmen eine strukturelle Geschichte. Und das ist auch, wie sind die Unternehmen aufgestellt? Werden sie aus den USA gesteuert? Lernen sie voneinander? Nehmen sie Best Practice Cases, also dass jedes Land von dem anderen partizipiert, etc. Dann gibt es natürlich auch immer ist Faktor Mensch dazwischen, der dann sagt, nein.
Ich würde zum Schluss noch mal gerne einen kurzen Blick.
Heiko, nein! Wir sind doch gerade erst angefangen.
Ich würde noch mal gerne einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, weil Programmatik hat ja jetzt, glaube ich, noch mal für den TV-Bereich beziehungsweise auch im Print-Bereich beginnt, bitte korrigiert mich, noch mal einen neuen Impuls bekommen. Mario, siehst du da noch mal du würdest sicherlich sagen, eine Weiterentwicklung? Und Thomas kann das gleich auch noch mal aus seiner Sicht kommentieren.
Game Changer. Also, ich würde immer Print ein bisschen anders sehen. Ich würde Print nicht unbedingt als programmatisch bezeichnen. Das ist, es handelt sich hier um automatisierte Prozesse. Das ist, glaube ich, eher das ist der Fokus. Wie kriege ich kurzfristig Belegung rein, ohne dass Faktor Mensch dazwischen ist und so, ne? Und einfach dadurch Verzögerungen entstehen, die eigentlich nicht sein müssten. Auch, ne, wo, je nachdem, was für ein Titel das ist, sind wir im regionalen Bereich, sind wir im Special Interest Bereich. Regional kann ich dann besser steuern, wenn es automatisiert ist, etc. Also es passieren, denke ich mal, weniger Fehler. Es ist einfacher im Prozess. Das ist das, wo wir im Print drüber reden. Kommen wir auf das Thema TV.
Thomas entdeckt ihr eben zum Thema Print, um das nochmal den Leuten, die das jetzt nicht sehen können, zu sagen. Okay, Entschuldigung, weiter.
Im TV-Bereich ist es noch ein anderes Thema, weil hier sind wir tatsächlich voll programmatisch. Ich sehe, das TV-Gerät ist letztendlich ein weiteres Device. Wir haben das Mobile-Device, wir haben den Desktop. Das TV-Gerät wird ein weiteres Device und es ist mit den anderen Devices verknüpft. Das heißt, hier haben wir einfach ein Big Screen und durch programmatische Steuerung natürlich immense Möglichkeiten, wie wir in dem linearen TV-Stream einen Spot einstitchen können, nennt man das. Also wie wir sozusagen individuell pro Haushalt, pro Zielgruppe die Spots steuern können. Und da ist es dann, ich sag mal, da haben wir die gleichen Herausforderungen wie programmatisch allgemein. Das heißt, welche Zielgruppe will ich überhaupt erreichen? Lohnt sich das? Vielleicht ist es effizienter, klassisch zu buchen, wenn ich will einfach alle Deutschen erreichen. Das ist das Ziel der Kampagne, dann brauche ich es nicht programmatisch zu machen. Möchte ich aber regionalisiert, möchte ich pro Haushaltsdemografien etc. was machen, ist das einfach, ich sag mal, das, wonach alle, was sich in den letzten Jahren alle gewünscht haben.
Soll ich?
Ich rede zu viel, sorry.
Nein. Das ist genauso interessant wie für unsere Hörer. Worauf wir in Zukunft zulaufen, ist doch Folgendes. Die Werbung wird immer digitaler ausgespielt an digitale Medien. Das ist der Wunsch des weltweiten Marktes. Print ist so gut wie tot. Ja. TV wird digital, Außenwerbung wird digital, Radio wird digital, alles wunderbar. Die Wirklichkeit ist aber, 70% der digitalen Spendings an Google, Facebook und Amazon gehen in Deutschland. Die Amerikaner sind bei 90% und irgendein Land wird irgendwann melden, wir sind jetzt bei 100%. Ja, bravo. Ne? Das heißt, alles Werbegeld an Google, Facebook und Amazon. Dann brauche ich doch eigentlich nur eine Maschine, die muss ja auch gar nicht groß sein, die dieses Geld verteilt, die mein Werbegeld auf 3 Player verteilt, die allesamt keine Medien sind, sondern Plattformen. Und dann haben wir keine Medien mehr auf der Welt, weil die sind finanzierbar gewesen.
Das hat jetzt nichts mit TV zu tun, sondern das ist ein anderes Thema.
Die weltweiten Märkte gehen in digital. Ja, die wollen kein lineares Fernsehen mehr. Die wollen kein Print mehr. Da sind einige Länder weiter als wir. Die Deutschen hinken ja immer ein bisschen hinterher, zumal ja immer noch mehrere Prozent der Deutschen noch nie im Internet gewesen sind. Aber nein, der Trend geht eindeutig dahin. Ne? Wir werden noch erleben, wie wir auch in Deutschland 90% der digitalen Werbegelder, und wir steuern auch da auf 50%, 60%, 70% zu, 90% davon gehen an 3 Player und die heißen Google, Facebook und Amazon. Da gibt es keine anderen mehr. Ja? Die FAZ.de, nee, FAZ.net heißt sie, und Stern.de, für die ist kein Geld mehr. Das geht alles an 3 Player. Und das möchte ich eigentlich ganz gerne verhindern, wenn ich das irgendwie kann.
Da bin ich tatsächlich auch bei dir. Also auch hier, es ist einfach, ich versuche jetzt die richtigen Worte, ich möchte kein Bashing in Richtung Google, Facebook, Amazon treiben, sondern sie sind erfolgreiche Unternehmen. Warum sind sie erfolgreich? Gerade im Werbemarkt ist, sie machen es verflucht einfach. Also das heißt, ich brauche mich hier nicht als Anwender, als Agentur, als Werbetreibender tief mit der Materie auseinandersetzen. Ich habe da irgendwo in meinem Interface, sage ich, okay, die und die Zielgruppen hätte ich gerne. Und dann habe ich hier noch mein Werbemittel. Ich stelle dann nochmal 2, 3 Knöpfe, einen drück auf den Knopf und das Ding läuft. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. Das ist, sage ich mal, das eine, wo die halt für einen verflucht guten Job machen. Mal von den Wirkungen, Facebook ist irgendwo ja noch ein Publisher, beziehungsweise ein hat irgendwo Content noch drin, wie ob man das so nennen möchte oder nicht, das ist Auslegungssache. Aber sie machen es halt verflucht einfach, ist Punkt A. Und deshalb springen halt auch sehr viele darauf auf und nutzen diese Systeme. Das heißt, das ist eine Herausforderung an die gesamte unabhängige Industrie, macht es einfacher. Ich glaube, das ist auch erkannt worden. Aber das ist so ein bisschen wie Demokratie. Wenn wir in einem demokratischen System sind, dann dauern Sachen länger und sie sind halt auch komplexer. So habe ich einen, der sagt, so da geht's lang und das ist das definiere ich jetzt als ist nicht valide und das ist gut. Dann brauche ich nur als Anwender auf den Knopf zu drücken. Also das ist eine Sache, ich glaube, da muss die gesamte Industrie dran arbeiten, dass das einfacher wird. Teilweise schießen sich die Konzerne mittlerweile auch selbst ins Knie, dass sie Sachen einfach zu sehr bündeln und dadurch dann auch die Wettbewerbshüter mal auf den Plan rufen. Das andere, was in die Richtung geht, und da gebe ich dir Thomas auch recht, ist halt Regulatorien, Datenschutzbestimmung, etc., die leider Gottes dann auch immer in die Richtung gehen, dass Google und Facebook, Amazon sie von heute auf morgen erfüllen können und alle im Open Web letztendlich erst wieder Standards definieren müssen, etc. Und das sind halt Prozesse, die deutlich länger dauern und was letztendlich alle in die Richtung oder dann sehr schnell Anwender in die Richtung der Wallet Gardens treibt. Das ist ein Phänomen, das da kämpfe mit und ich hoffe, dass wir dann eher bei den 70% bleiben, Tendenz sinkend in der Zukunft. Mhm. Aber die Gefahr ist definitiv da. Ich sag mal, noch ein paar Änderungen hinsichtlich Data Privacy und wir sind bei den 90% plus X.
Ja, wichtig ist mir hier, dass die Werbebranche, die Marketingentscheider sich bewusst werden, welche Verantwortung sie tragen für den Erhalt unserer Medienvielfalt und damit sogar ein bisschen für die Demokratie. Das geht so weit, weil sie handeln mit Milliarden von Euro.
Thomas, das war ein Schlusswort.
Das hätte ich nicht besser formulieren können, das wollte ich auch gerade sagen.
Da kann jetzt nichts mehr kommen. Wir haben jetzt irgendwie auch fast eine Dreiviertelstunde aufgenommen, nicht ganz. Also von daher, ich fand das wirklich gut und ich bedanke mich bei euch beiden.
Ich danke ebenso und wünsche euch einen wunderschönen Tag.
Genau. Ja, dann machen wir einen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.